Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 17.12.2012 zum Thema »Wie möchten Sie sterben und warum haben Sie davor nicht gelebt?« Zu Gast ist Boro Petric, Chefredakteur von 2012, dem vielleicht letzten Magazin der Welt. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum nicht nur vermutlich, sondern sicher letzten Kepler Salon des heurigen Jahres natürlich. 4 Tage noch bis zum Countdown. Und ich entnehme Ihrer Anwesenheit, dass Sie jetzt noch schnell diese Frage klären möchten. Wie möchten Sie sterben und warum haben Sie davor nicht gelebt? Noch 3 Tage Zeit, um das alles zu erledigen. Unser Gast heute, Boro Petric, wird uns dazu vermutlich ein paar Tipps geben. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Man soll ja auch den Weltuntergang mit der Fortsetzung der üblichen Rituale begleiten. Daher ist der Kepler Salon so wie immer. Sie können sich darauf verlassen. Die Gastronomie Keinzel ist für Sie da. Wenn jemand zu wenig Luft hat, öffnen wir das Fenster. Und im Anschluss an die Veranstaltung gibt es dann noch Punsch für alle. Die Kekse haben schon frühzeitig den Weg ins Publikum gefunden. Lassen Sie sich die Kekse schmecken, wer weiß, wofür es gut ist. Wir werden jetzt mit unserem Referenten eine Einstiegssequenz haben und dann ist wie immer die Gelegenheit, dass Sie Fragen stellen, dass Sie in einem lockeren Gespräch über diese letzten Fragen mit unserem Gast diskutieren. Ich darf Ihnen Boro Petric zuvor noch kurz vorstellen. Er hat eine sehr witzige Berufsmischung. Er ist nämlich Journalist und Astrologe. Er ist im Dienst einer sehr großen Marke, nämlich der Marke Red Bull und hat für die Firma in den letzten 10 Jahren schon eine ganze Reihe von Medien entwickelt und mitentwickelt, wie zum Beispiel das Red Bulletin oder das Servus Magazin. Er entwickelt laufend verschiedene Medienpublikationen für dieses Medienhaus. Der Grund, warum er heute da ist, ist ein Magazin, das Sie vielleicht einmal gesehen haben. Das war die vorletzte Ausgabe, 2012, gewidmet dem Bösen, da können Sie alles erfahren übers Böse. Und das ist die brandneue, das allerletzte Magazin, das jetzt herausgekommen ist. Da geht es um das Paradies, die Frage, was nach dem Ende kommt. Und nachdem wir ja über den Weltuntergang reden und das ein Magazin ist, das sich dadurch auszeichnet, dass es jetzt ein Jahr lang erschienen ist und die Seitenzahlen von oben heruntergezählt hat, bis zur Seite 0 in Erwartung des 21. Dezember 2012, ist natürlich für mich die Frage, was nach dem Ende kommt, hat die Abwendung des Weltuntergangs irgendetwas zu tun mit einer kleinen Blechdose mit blau-roten Schriftzügen.
Zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Liegt daran, dass Sie mich nicht kennen wahrscheinlich. Und ich gleich vorweg, ich habe auf Ihre Fragen keine Antworten und von mir können Sie gar nichts lernen. Das muss schon in Ihnen angelegt sein. Vielleicht kann das von Ihnen dann auch ans Licht gehoben werden. Die erste gleich gehässige Frage, was hat das mit Red Bull zu tun? Gar nichts. Haben wir mit diesem Magazin Geld gemacht? Nein. Hatten wir vor, damit Geld zu machen? Nein. Warum haben wir es gemacht? Weil in manchen Menschen etwas drinsteckt, das nicht nach Profit strebt, nicht nach einem Vorteil, wo man sich sagt, das ist eine gute Sache, das sollten wir tun. Ja, wir wollten aufrütteln, wir wollten provozieren. Das wollten wir machen. Wir wollten aber keine Antworten geben, keine vorgefertigten Lösungen anbieten. Und wir haben das ziemlich aufwendig gemacht. Und wenn ich all das, was dieses Magazin vertritt, die Frage, lebst du noch oder bist du schon tot, ernst genommen hätte, hätte ich dieses Magazin nicht machen dürfen. Weil das war das, was ich zum Teil darin Anklage bloßstelle, dass man nur noch arbeitet, anstatt lebt, Familie, Freunde vernachlässigt und arbeitet, Gesundheit hintanstellt und arbeitet und dann sich denkt, kriege ich dann auch noch Geld dafür oder zu viel Geld, zu wenig Geld, mein Gott, oder verkauft das Dosen. Ne? Es ist kurz, Red Bull hat unabhängig vom Dosengeschäft die Vision, Medien zu machen. Und tritt oder trifft auf ein günstiges Umfeld, weil es leider in vielen Ländern, auch in Österreich, wenig Medien gibt, die man gerne liest. Und da kommt halt jemand von außen, der sagt, das ist schade und daran würden wir gerne etwas ändern. Ich kann gerne mit meinem Einstiegsreferat fortfahren. Als ich hier in Linz angekommen bin, am Hauptbahnhof, bin ich mit der Straßenbahn reingefahren, die Landstraße, und habe diese wunderschönen Häuser gesehen. Ich glaube, Barock oder zum Teil auch Renaissance-Häuser. Sehr, sehr schöne Häuser. Und da gibt es dann Vero Moda drinnen, Douglas und H&M habe ich jetzt nicht gesehen.
Haben wir auch, natürlich.
Also so, also super, super tolle Geschäfte, fantastisch. Und mein Eindruck, der Weltuntergang hat in Linz schon stattgefunden. Zumindest im ersten Stock in der Landstraße ist die Welt untergegangen. Das ist tot. Das ist mein Eindruck. Und am 21. Dezember 2012, das Datum ist vollkommen austauschbar, wird die Welt untergehen. Daran besteht kein Zweifel. Und zwar, warum besteht daran kein Zweifel? Weil die Welt täglich untergeht. In verschiedensten Formen geht sie unter. Und wir ignorieren das gerne. Das ist unser gutes Recht. Niemand muss jetzt in Trauer, Frustration verfallen, sich selbst umbringen wollen. Das ist auch nicht die Aussage dieses Magazins. Deshalb ist ja die letzte Nummer eine sehr lebensfrohe, eine paradiesische. Und ich bin auch immer optimistischer geworden beim Machen dieses Magazins, oder nur so ein Seitending. Der permanente tägliche Weltuntergang, wie sieht er aus? Er hat unendlich viele Formen und er ist für jeden verschieden. Es kann einfach die Liebeskatastrophe sein, das Ende einer Beziehung. Es kann eine finanzielle Katastrophe sein, die sich vielleicht später als ein Glück herausstellt. Es kann sein, dass sie ihre Heimat verlieren, ihr Zuhause verlieren, ihre Kinder verlieren. Und das sind dann oft Momente, wo sie dann nachdenken, warum tue ich das, was ich tue? Und so wie ich vor einer Woche bei meinem Zahnarzt beschlossen habe, nie wieder etwas zu essen, was ich dann nach 2-3 Tagen revidiert habe, keine feste Nahrung mehr zu mir zu nehmen und nach 4-5 Tagen keinen Alkohol zu trinken. Und also je weiter dieses Bewusstsein einem selbst entrückt, umso sündiger oder was ist es denn, wird man dann und man verdrängt es, auch darf ja auch sein. Aber es kommen diese Katastrophen wie ein Weckruf, wie eine Erinnerung an sich selbst, und die einen fragen, was willst du denn eigentlich mit deinem Leben machen, bevor der 21.12. kommt, und der kommt garantiert. Und das ist auch gut so. Also wenn ich jetzt wieder an diese Landstraße denke in Linz, denke mir, vielleicht ist es wirklich gut, wenn er kommt, dieser Weltuntergang. Das hat man manche Sachen nicht. Und noch ein kleiner Auszug zum Maya-Kalender. Ich glaube, das interessiert doch einige. Bei der Einladung habe ich gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, kann Ihnen das nicht wissenschaftlich erklären, was da genau passiert. Am 21.12.2012 endet der Maya-Kalender. Es gibt die Theorie, dass er vielleicht am 23.12. endet. Das ist jetzt nicht exakt nachberechenbar, aber wahrscheinlich ist es der 21.12., weil dort auch der Winter beginnt. Und die Maya hatten ein großes astronomisches Wissen, auch eine eigene Maya-Astrologie, von der ich aber überhaupt nichts weiß, kann ich Ihnen dazu gar nichts erzählen. Und das, was am 21.12.2012 im Maya-Kalender passiert, ist großes Silvester. Es endet ein großer Zyklus, der im Jahr 3114 am 11. August ungefähr begonnen hat und 5000 Jahre gedauert hat. Und mehr ist es scheinbar nicht. Aber die Maya hatten an den Weltuntergang gedacht. Sie haben die Vorstellung gehabt, dass eine Welt zu Ende geht und nicht in unserem westlichen Denken danach nichts kommt, sondern dass danach eine neue Welt entsteht. In der Maya-Vorstellung gab es Untergänge durch Regen, durch Wind und jetzt verwechsel ich das vielleicht mit den Azteken auch durch Jaguare, was für wilde Tiere steht. Und was am 21.12.2012 passiert, ist, dass diese Welt, wie wir sie jetzt kennen, zu Ende geht, eine neue anbricht. Nicht alles zerstört, zurückbleibt, aber einfach ein neuer Zyklus anfängt. Das ist die Maya-Vorstellung. Aus astrologischer Sicht, weil sie mich ja geoutet haben, wollte das gar nicht, passiert nichts Schreckliches, außer dass der Winter beginnt. Allerdings gibt es eine sehr interessante Konstellation am 21.12., dass dieser Winteranfang zusammenfällt mit dem galaktischen Zentrum. Das heißt, die Erde, die Sonne, die liegen so schön auf einer Linie mit dem galaktischen Zentrum. Was ist das galaktische Zentrum? Das ist die Mitte der Milchstraße. So etwas, wo die Welt am dichtesten ist und der Himmel am hellsten. Und das scheinen die Maya berechnet zu haben. Ob das eine Bedeutung hat, sei dahingestellt. Dass sie das vermutlich daraufhin berechnet haben, ist eine ziemliche Leistung. Das würde ich sagen, kann ich nicht. Und die anderen Formen, die Maya haben, also die Welt geht permanent unter. Der Weltuntergang ist für jeden individuell. Und
es ist dann einfach ein riesiger Medienhype, den wir da jetzt erlebt haben, der überhaupt keine Basis hat in irgendwelchen Fakten. Dem Sie sich ja auch angeschlossen haben mit Ihrem 2012.
Zuerst war es die Dose, die Böse, die da Geld machen wollte. Jetzt sind es die bösen Medien, die alles
hypen. Nein, nicht böse. Ich frage ja nur. Es gibt ja Leute, die sich wirklich fürchten. Ja, ich kenne ja Leute, die haben ganz echte Angst. Und versuchen irgendwo das Überleben zu sichern. Die horten Mineralwasser, die horten Essen, die versuchen sich irgendwie einzurichten auf diese Situation. Und jetzt kann man ja fragen, haben alle die wissen, dass das nicht stimmt, aber trotzdem das auch medial benutzen, einen Teil an einem hysterischen Zustand, der schwache Gemüter tatsächlich fast an den Rand einer psychischen Krise bringt.
Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die sich fürchten. Ich fürchte mich, öffentlich zu reden. Ich fürchte mich, irgendwas zu vergessen, was ich mir vorgenommen habe zu sagen. Ich fürchte mich vor meinem Zahnarzt. Ich fürchte mich vor meinem Chef. Ich fürchte mich, meinen Eltern nicht Genüge zu tun. Ich fürchte mich vor allen. Ich kann jetzt nicht aufhören zu leben, weil ich mich fürchte. Ich kann auch nicht aufhören, Dinge zu machen, weil ich auf jeden Rücksicht nehme, dann wäre ich gleich gelähmt. Die Menschheit ist gelangweilt, kommt mir vor. Oder Andreas Reiter, ein Kollege, mit dem ich Zukunftsinterviews in diesem Magazin geführt habe, würde sagen, sie ist irgendwie in einen Ermüdungszustand geraten und man kann nur durch Erhöhung der Dosis sie noch irgendwie aufwecken und dann kommt man natürlich zuweilen zu irgendwelchen Methoden, die vielleicht fragwürdig sind, will ich gar nicht in Abrede stellen. Worüber soll man denn heutzutage noch schreiben und reden? Es ist doch alles schon gesagt. Was kann man denn noch kaufen, was wir nicht haben? Man ist ja schon froh, wenn es eine Katastrophe gibt, dann kann man wieder Gefühle zeigen. Es ist nur ein bisschen zynisch. Ist leider so, wir sind in einer gesicherten Welt, wo wir in unserem kleinen schönen Österreich in eine, meinem Empfinden nach, in eine Sackgasse gekommen sind und wenn nicht was passiert, dann passiert nichts. So, Das ist
eine Sackgasse, wovon oder worin?
Worin? Also ich glaube schon etwas wie, wir haben uns selbst möglicherweise entfremdet. Ich will das doch gar nicht bewerten im Sinne, ob das gut oder schlecht ist. Wenn es morgen keinen Biller gibt, verhungere ich. Weil ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas anbaut, anpflanzt oder sonst was, leider. Was ist mein Menschsein? Was definiert mich als Lebewesen? Dass ich in der Früh arbeiten gehe, interessante Sachen mache, aber eigentlich bin ich selbst als Mensch nicht lebensfähig. Ich lebe indirekt. Ich mache Dinge, die scheinbar Leute interessieren, aber in Wahrheit völlig belanglos sind. Das ist ja, da muss man sich ja selbst nichts vormachen. Macht Spaß, ja, schön. Also, aber in Wahrheit sollte ich Gärtner werden und Erdäpfel anbauen und irgendwie Schafe hüten. Geht nicht, so ist es nicht.
Ist das die Frage, wozu braucht die Erde eigentlich mich oder die Welt eigentlich mich?
Da würde ich wahrscheinlich in Depression verfallen, wenn ich mir diese Frage stelle. Ich will mir gerne vormachen.
Was machen Sie anstatt?
Nein, ich glaube, dass die Welt mich braucht. Oder so, im Sinn von, ich glaube, sie braucht mich nicht, aber sie freut sich, dass es mich gibt. Das ist so. Und ich glaube auch, das trifft auf jeden Menschen zu. Und auch das habe ich aus diesem 2012-Jahr gelernt. Wir haben ja so Gedankenspiele gemacht, die sehr interessant waren. Also wir sind zu Wissenschaftlern gegangen und haben ihnen ganz böse Fragen gestellt. Also zu Universitätsprofessoren sagt, was würden Sie denn, Herr Professor, einen Alien fragen, wenn er vor Ihnen stünde? Und haben damit gerechnet, die hauen uns raus. War aber nicht der Fall. Die meisten haben, also alle haben uns ernst genommen. Mag sein, dass er Red Bull geholfen hat, ja. Aber sie haben uns ernst genommen und die Antworten waren hochspannend. Weil sie haben sich auf dieses Gedankenexperiment eingelassen und gemeint, wenn tatsächlich ein Alien vor mir steht, dann müssen die so eine Kultur haben, die auf Kooperation basiert, weil sonst schaffen sie es nicht durch das Universum zu uns. Und dann haben sie alle möglichen Probleme wie Krieg, Hass, Zwist überwunden. Und ich würde sie fragen, wie sie das geschafft haben. Dann gab es eine zweite Geschichte, wie was in den Flugzeugen von 9/11 geschehen ist. Also nicht, dass die Leute sind nicht in Panik verfallen und sie haben Anrufe abgeschickt. Ich glaube, damals gab es noch keine SMS und diese Anrufe wurden aufgezeichnet. Und das waren keine Hasspredigten à la bringt die Moslems um, ja, und rächt meinen Tod, sondern das waren alles Anrufe von Liebe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Und ich wollte dir nicht sagen, dass du wahnsinnig fleißig warst. Bitte geh jeden Tag in die Schule, sei brav, arbeite, zahl meinen Kredit zurück. Ne, gab's keinen Anruf dieser Art. Und ich glaube, die Welt braucht mich nicht, sie liebt mich. Und ich glaube auch, jeder Mensch hier ist pathetisch, ein Kind von einer Liebe, sei es von der eigenen Eltern, sei es die Liebe Gottes, das kann ja für jeden etwas anderes sein. Aber auf jeden Fall die Liebe dieses Planeten, der uns nährt, uns Sonne gibt, uns auch Nahrung, selbst für mich, der ich nur in Billa einkaufen gehe. Also ich glaube, das ist Brauchen. Das erinnert mich gleich, wenn ich dann weiterdenke in meiner Assoziationskette, am Ende lande ich irgendwann immer beim Geld und sage, Geld. Entweder man hat es oder man braucht es immer. Oder wenn man es hat, ist es zu wenig. Wenn man es nicht hat, ist es sowieso zu wenig. Man hetzt ihm nach. Am Ende des Jahres bekommt man keine Gehaltserhöhung. Und in Wahrheit ist es nur ein Liebesbeweis oder kein Liebesbeweis. Es ist ein Hinterherhetzen und wenn man Wirtschaftswissenschaftler fragt und sagt, Entschuldigen Sie, wir haben da auch ein Interview drin gehabt, was ist denn eigentlich Geld? Dann sagt, das ist eine große Illusion. Existiert de facto nicht. Dieses Stück Papier ist Geld. Und wenn Sie mir jetzt dafür einen Apfelkuchen kaufen oder backen, dann hat das plötzlich einen Wert. Und wenn Sie ihn dann weitergeben, das ist Geld. Und das ist eine große Illusion, auf der unsere Wirtschaft absurderweise passiert und auch, es funktioniert ja blendend, solange es ist ein großes Pyramidenspiel. Ich will auch gar nicht gebraucht werden.
Sie haben sich jetzt 12 Ausgaben lang mit Untergängen aller Art befasst. Ich habe einmal in der Zeit, als der Zug von Wien nach Linz noch 2 Stunden gebraucht hat, eines dieser Hefte intensiv gelesen. Da ging es tatsächlich um Apokalypsen aller Art. Also da braucht man schon starke Nerven, damit man nicht depressiv ist nach diesen 2 Stunden. Aber mich würde interessieren, wenn man sich ein Jahr intensiv mit Untergängen beschäftigt und wie auf unsere Frage heute, was heißt dann eigentlich zu leben? Wenn man mal alles durchgespielt hat und da waren ja durchaus grausliche Dinge dabei, wie wir alle ums Leben kommen können, wie der Planet untergeht, also alle Katastrophen aller Art, wirklich was. Wir haben wirklich alles gesammelt, oder? Also haben Sie irgendeine ausgelassen?
Also wir haben wenig ausgelassen, glaube ich. Wir hätten vieles besser machen können.
Aber was lernt man da draus? Ist das einfach ein Spiel sozusagen, dass mit der Angst umgeht, indem man sich so mal durchspielt, redet? Lernt man tatsächlich was fürs Leben, für das, was wir heute sagen?
Es ist verblüffend einfach. Wir haben ja immer nur über die Bande gespielt. Wir sind hingegangen und haben die Leute erschreckt. Du kannst bei einem Atomkrieg umkommen, bei einer Naturkatastrophe. Die Weltwirtschaft kann zusammenbrechen, Aliens könnten kommen, deine Beziehung kann zu Ende gehen, all diese furchtbaren Katastrophen. Der Punkt war aber nur, die Botschaft war, du kannst nicht nur, sondern du wirst auch sterben. Was tust du davor? Allein das war's. Zugegeben, man hätte es vielleicht einfacher formulieren können, aber dann hätte ich nicht 2012 Seiten damit gefüllt. Und die Botschaft ist, und das hab ich für mich gelernt, also ich bin im Laufe der Zeit immer optimistischer geworden. Ich habe natürlich das ganze Projekt zwischendurch auch verflucht, weil es wahnsinnig anstrengend war, das zu füllen zeitweise. Aber die Botschaft ist ganz banal. Lebst du so, wie du leben möchtest? Du weißt ganz genau, wie du sterben könntest. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Nicht alle habe ich mir ausgemalt. Und was bedeutet es, am Leben zu sein? Am Leben zu sein bedeutet es, wenn ich das tue, was ich gerne mache. Für mich ist das ein Glücksfall gewesen, weil ich tatsächlich gerne Magazine mache und etwas gemacht habe, was ich liebe. Und das ist das, was ich auch gelernt habe. Mach das, was du liebst. Und wenn du das wirklich machen kannst, ist das eine unfassbar große Gnade. Ich bin mir nicht sicher, ob alle diese Möglichkeit haben. Sie sagen, ja, der redet so gescheit und mach das, was du liebst. Toll, cool, schreibe ich mir jetzt auf. Aber wir haben wahrscheinlich mehr Freiheiten, als wir glauben. Nur ist die Angst oft so viel größer. Kann ich das zurückzahlen? Kann ich das, was werden meine Freunde denken? Was wird meine Familie denken, wenn ich das mache? Diese Dinge. Und wir haben auch am Anfang darüber gesprochen, es ist so auch ein Spruch, mein Lieblingssatz aus der Bibel, fürchte dich nicht. Das ist, lass nicht die Angst dir dein Leben nehmen. Das habe ich auch gelebt oder gesehen.
Wir hatten im Kepler-Salon vor einiger Zeit einmal den Philosophen Christian Schülle zu Gast, der sich auch mit dem Thema des Weltuntergangs befasst hat und der gemeint hat, weil Sie jetzt von der Bibel reden, Apokalyptik sei ein typisch christlicher Topos oder ein typisch monotheistischer Topos, weil er den Messias, den Erlöser sozusagen inkludiert. Und das geht nur mit apokalyptischen Vorstellungen. Nun sind wir eine weitgehend säkulare Gesellschaft. Warum halten sich diese apokalyptischen Vorstellungen als Negativfolie, um sozusagen wissen zu können, wie ich möglicherweise leben muss? Warum brauche ich die Apokalypse, so wie Sie es jetzt darstellen, um mir eine Vorstellung vom guten Leben zu machen?
Also ich hab keine Antwort darauf. Ich kann eine Vermutung ins Blaue hineinwerfen. Ich glaube, unsere westliche Welt, weil im Buddhismus gibt es keine Apokalypse, da wird man dann man wird dann halt, man kommt aus der Welt und geht hoffentlich irgendwann ins Nirvana, und andere Weltreligionen haben die Vorstellung, dass man immer wieder geboren wird, wie auch die Maya die Vorstellung hatten, eine Welt stirbt, eine andere entsteht. Aber ich glaube, wir sind im patriarchalen und im linearen Denken verhaftet. Wir denken nicht in Zyklen und in Kreisen. Wir denken, etwas fängt an, es endet, nichts. Möglicherweise kommt dann der Himmel, wo wir hin erlöst werden von außen und sehnen uns nach einer Führerfigur und sonst wo. Wir suchen, das Problem ist immer draußen, wir sind nie schuld, und die Lösung ist aber auch immer draußen. Und das, was ich auch mit diesem 2012, was wir versucht haben, ist zu sagen, die Lösung ist in dir. Die Frage ist, wie willst du leben? Lebst du überhaupt noch? Das ist ein Zurückwerfen auf sich selbst. Vielleicht ist man da am einsamsten und am alleinsten. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, es hat mit unserem patriarchalen Denken zu tun. Der große Übervater, der uns bestraft und wenn wir brav sind, belohnt. Und dann hecheln wir einem diesem Ideal hinterher, und bei Weihnachten tun wir das selber. Wir schauen, unsere Liebe mit Geschenken zu beweisen, und im nächsten Jahr müssen sie noch größer sein, weil ja unsere Liebe auch gewachsen ist. Und sind völlig irgendwie vernebelt und glauben, Dinge, die man gar nicht beweisen kann, beweisen zu müssen. Das habe ich auch in diesem, irgendwo habe ich einmal ein Einleitungsstatement schreiben müssen, gemeint mit dem Satz, wir verwechseln den Mond mit dem Finger, der darauf zeigt. Das ist immer so. Und alle starren auf diesen Finger, als dort drüber zu schauen. Also,
ist das die Frage Ihrer Generation?
Nein. Ich glaube, seit Göttervater Zeus in die Welt kam und dann übernommen wurde von Jupiter und dann vom lieben Gott ersetzt wurde. Das ist eine patriarchale Gesellschaftsstruktur, die darauf getrimmt ist, einem Übervater zu gefallen, von ihm geliebt zu werden, zu funktionieren. Dann wird das übertragen auf den Chef und verinnerlicht, und ich glaube, und in der Wissenschaft zieht sich das dann hindurch, dass man glaubt, am 21.12., da gibt es ja gar keinen Beweis dafür, dass das endet, und man muss alles immer beweisen, und dann ist man super, wenn man es bewiesen hat.
Sind wir mit dem auf der richtigen Spur, Ihrer Meinung nach, dass das gute Leben oder überhaupt zu leben, vor allem die Antwort auf die Frage ist, ob wir das tun, was wir tun wollen. Ist das tatsächlich eine so egobezogene Antwort? Ist die aus Ihrer Sicht richtig?
Wenn jemand glücklich darin ist, andere glücklich zu machen und selbstlos zu leben, soll er das ja tun. Das ist ja niemandem also diese Antwort ist ja für jeden anders. Kann ja tatsächlich jemand Spaß und Freude daran haben, möglichst viel Geld zu verdienen. Und um Himmels Willen, er soll das tun. Bin ich total der Erste, der dafür ist. Aber
also Sie möchten selbst auch gern, oder? Doch.
Nein, also mir ist das...
Weil Sie sind nämlich ein bisschen widersprüchlich, muss ich jetzt mal kurz drauf kommen. Sie haben in einem Interview, wurden Sie selbst gefragt in diesem Heft, was ist denn Glück für Sie, Herr Petritsch? Und Sie sagen, einfach nichts tun, die Kraft haben, nichts zu tun und nichts zu wollen. Tun schafft Unruhe und Unzufriedenheit, schafft den scheinbar ehrenwerten Wunsch, immer besser zu werden oder, wenn das nicht geht, es besser zu haben als der andere. Das könnte eine Wurzel allen Übels sein.
Also ich würde das unterschreiben.
Aber Sie haben jetzt gerade das Gegenteil gesagt zuerst. Sie haben gesagt, Sie machen so gerne Magazine, Sie sind so gern tätig, man soll viel Geld verdienen, wenn es einem Spaß macht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem.
Also,
das ist ja eigentlich eine epikureische Lebenshaltung, zu sagen, sich in einem Gleichmaß zu befinden oder einer buddhistischen Haltung. Ich bin da keine Expertin, aber das heißt ja, Sie sagen ja dann, es geht um die um die Zufriedenheit, ein Vokabel, das ja ganz altertümlich klingt und früher nur im Zusammenhang mit Hausfrauen verwendet worden ist, wo man gesagt hat, du kannst zwar sozusagen im Leben nichts erreichen, aber zufrieden kannst du sein. Was ist das für eine Philosophie, die jetzt so, die Sie da eigentlich vertreten? Ich durchschaue die noch nicht ganz.
Also ich liebe das, was ich tue. Und so wie man mehrere Menschen lieben kann, kann man, glaube ich, auch das Magazin machen, lieben und sich auch danach sehnen, einfach mal nichts zu tun. Ich glaube, in so, ich sehe das ja zyklisch. Es ist eben nicht, es ist mal so, aber ich möchte jetzt nicht Banker werden. Also, es gibt aber Menschen, die lieben das und die finden das super und das darf ja sein. Es ist mein großes Fernziel, ist es tatsächlich einmal eines Tages überflüssig zu werden.
Und das wird Ihnen gelingen, das kann ich Ihnen heute schon sagen, weil das gelingt uns allen eines Tages. Wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch ein Jahr zu leben hätten, was würden Sie noch unbedingt tun wollen?
Also ich persönlich, da ich meine Astrologie vernachlässigt habe, würde ich mich jetzt ein Jahr lang intensiv mit Astrologie beschäftigen.
Warum fangen Sie nicht gleich damit an?
Das werde ich jetzt machen, weil jetzt ist das Magazin beendet.
Eine Sache, die Sie gut gemacht haben?
Kann ich die Frage überspringen?
Ein Mensch, dem Sie noch etwas sagen wollten, was?
Es ist, oben steht das exklusive Ich-Interview. Ich lade Sie alle ein, dieses Interview mit sich selbst zu holen. Genau, aber das ist daran, ich werde Ihnen diese Frage auch gerne beantworten.
Ob das Interview überhaupt funktioniert. Mensch, dem Sie noch etwas sagen wollten, was?
Oh, mein Vater zum Beispiel.
Ein Fehler, den Sie sich jetzt selbst eingestehen können.
Die Auswahl fällt einem schwer. Es ist nicht so, dass mir nichts einfällt. Ja, es ist so. Und eingestehen, ja, da haben wir ganz viele Fehler.
Einer, den man öffentlich sagen kann.
Das ist kein Fehler. Das ist
ein Grund, warum es die Menschheit verdient, unterzugehen.
Tausende, einfach Asphaltstraßen.
Ein Grund, warum sie es verdient, gerettet zu werden?
Liebe.
Welche drei Dinge würden Sie vor dem Untergang retten? Drei Dinge.
Ein Bleistift, ein leeres Buch. Ich komme mit zwei aus.
Gut. Welche drei Menschen?
Abgesehen von mir selbst natürlich. Ja, sie nehme ich auch. Meine Freundin, mich und den Kollegen da im Blau. Aber stellvertretend für alle anderen natürlich.
Wofür und wie würden Sie gerne sterben?
Ilja Trojanow hat die beste Antwort darauf gegeben und die kann ich zitieren. Also ich würde gerne mutig sterben, hat er gesagt. Und ich würde gerne für meine Überzeugungen sterben. Nicht weil ich besserwisserisch bin, was ich bin, aber und nicht weil ich Recht behalten möchte, sondern weil ich davon überzeugt bin. Eine Sache, an die ich glaube, dafür würde ich gerne sterben, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Wo vermuten Sie das Paradies auf Erden?
In mir.
Und was machen Sie jetzt?
Ich freue mich.
Das waren die Antworten auf die letzten Fragen der Menschheit. Ein Interview, das Sie mit sich selbst machen können. Das vielleicht etwas der Beantwortung unserer Frage, wie möchten Sie sterben und warum haben Sie davor nicht gelebt, Ihnen kann. Also Sie haben jetzt ein bisschen den Kosmos des Herrn Petritsch erlebt und sein Tasten um diese Frage, wofür es sich zu leben lohnt. Jetzt sind Sie dran. Brauchen wir die Apokalyptik, damit wir wissen, wie wir leben sollen. Wir haben Mikros im Raum. Wenn Sie mir ein kurzes Handzeichen geben, dann bekommen Sie ein Mikrofon, um mitreden zu können. Bitte.
Also der Grund, warum ich eigentlich nichts gegen den Weltuntergang hätte, ist die große Anzahl von Fernsehsendern. Die ist ja so groß, dass einem da die Wahl so schwer fällt, dass man daran zugrunde gehen könnte.
Was machen wir mit dem Weltuntergang und der Kunst zu leben? War das jetzt eine einzige große Chimäre, von der wir das ganze Jahr geredet haben? Wie ist Ihre Meinung? Haben wir das gebraucht? Das Reden und Warten auf den 21. Dezember. Moment, Sie bekommen gleich ein Mikro. Sagen Sie es ruhig, bitte.
Wirkung und Betroffen.
Zum Mund halten.
So? Ja. Also Wirkung und Bedeutung hat für jeden nur der eigene Tod. Und wenn der vor einem steht, das heißt, wenn die Zeit aus ist und man bekommt das noch mit, dann hat das eine Wirkung. Alles andere ist Theorie, glaube ich. Und ich sage immer, wenn 7 Milliarden mit mir sterben, dann habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, weil dann bin ich nicht benachteiligt. Ne? Außerdem fürchte ich mich nicht vor dem Tod. Also, wenn es soweit ist, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo ich langsam den Jahren nach drauf zugehe, habe ich überhaupt keine Angst. Ja. Das hat bestimmte spirituelle Gründe.
Da stimme ich Ihnen zu. Also ich finde es auch nicht schrecklich, beim Weltuntergang zu sterben. Schrecklich ist es, den Weltuntergang zu überleben. Und das ist.
Bitte.
Also für mich ist es ja praktisch der zweite Weltuntergang, groß angekündigte Weltuntergang, den ich erleben darf. Der erste war das Jahr 2000, da hat es auch geheißen, ja, und es bricht alles zusammen und großes Unglück und ja, wenn es schon kein Blackout, dann zumindest ein Brownout, das wird es aber dann noch geben und so weiter, nichts war. Die ganze Apokalyptik, brauchen wir die und so weiter. Ich beschäftige mich viel mit der Bibel und eben auch mit der Apokalypse des Johannes. Und da wird immer versucht zu interpretieren, und wo sind wir jetzt genau da drin und was kommt als nächstes und wann geschieht das und hin und her. Egal welche Ankündigung von Weltuntergang, der persönliche Weltuntergang, und zwar der, sagen wir mal, biologische, dass wir sterben, das wissen wir nicht, wann das ist. Das kann heute Abend noch sein, das kann in 30 Jahren sein. Und der kommt ganz gewiss, wie Sie auch ausgeführt haben, und an dem kommen wir sowieso nicht vorbei. Ob das jetzt zugleich mit einer globalen Katastrophe oder nicht ist, wir müssen davor unser Leben gestalten. Und zum Maya-Kalender nur ganz kurz, habe ich vor kurzem einen Bericht gelesen, dass rein von den Sternenkonstellationen wahrscheinlich eher das Jahr 2200 gemeint war. Aber gut.
Also ich möchte etwas dazu sagen, es gab tausende Weltuntergangsvorhersagen und natürlich sind sie alle eingetroffen. Das ist diese wissenschaftliche Falle. Man manifestiert oder formuliert einen Punkt und sagt, am 21.12.2012 geht die Welt unter. Das ist wissenschaftliches Denken. Man kann alles exakt ausdrücken. Dann kommt die Wissenschaft und sagt, alles Blödsinn, kein Komet weit und breit zu sehen, von einem Superplaneten, der auf uns zurast, nichts zu bemerken, Tsunamis, gar nichts, nichts mehr. Das ist die Falle des naturwissenschaftlichen Denkens, dass man glaubt, man kann alles messen und beweisen. So ist dieser 21.12. und auch nicht der Millennium-Pakt vielleicht, aber der 21.12. gar nicht zu verstehen in meinen Augen, sondern das ist ein symbolischer Tag natürlich. Und diese symbolischen Weltuntergänge haben vielleicht schon längst stattgefunden. Vielleicht sind wir gar nicht mehr lebendig, vielleicht sind wir Roboter. sind Nachrichtensprecher, die man durch ein Computerprogramm ersetzen könnte. Wir schicken trotzdem noch Menschen hin, aber eine Maschine könnte das ebenso gut. Und wir sind sehr, sehr automatisiert in unserem Leben. Und das wäre eine Botschaft von diesem Magazin, zu sagen, findet ihr das nicht auch? Sind wir nicht schon humanoide Roboter geworden, zum Teil?
Bitte. Iris. Moment, Sie bekommen schon ein Mikro, schon im An.
Mich würde interessieren, wie das Magazin in der Öffentlichkeit aufgenommen worden ist. Also, weil ich wenig davon gehört habe, ich kenne einen, der mitgemacht hat, aber das würde mich einfach interessieren.
Also wie ist es aufgenommen worden? Zu 99% wurde es nicht registriert. das ist so. Man müsste einer von diesen tausenden TV-Sendern sein und RTL sein, dann wird man registriert. Ist es wichtig, dass viele Menschen es hören, oder ist die Botschaft wichtig? Ist beides unwichtig. Und ich würde sagen, wir haben, wenn man es hochrechnet, dass ein Magazin mehrere Male gelesen wird, so 10.000 Leser im Monat gehabt. Vielleicht waren es mehr, aber ich bin jetzt konservativ geschätzt.
Bitte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch im Saal ist, der gestern Dreisat am Abend gesehen hat. Es war ein hochinteressanter Schwerpunkt zu dem Thema. Und den Beitrag, den ich dann schon gesehen habe, ich glaube, es muss ungefähr 19 Uhr gewesen sein, war eben über die Meyers und ihre Geschichte. Und einen Satz, der mir, oder eine Aussage, die mir da hängen geblieben ist, es ist auch durchaus um hochpolitische Sachen gegangen, dass zum Beispiel in Guatemala immer wieder Menschen ausgerottet werden, natürlich von politischen Diktaturen und so weiter, aber dass dort gerade auf die brutalste Weise von multinationalen Konzernen Gold geschürft wird und die ganze Landschaft kaputt gemacht wird, die Menschen krank werden an den Chemikalien. Und eine dieser Meyer-Frauen hat dann gesagt, wir würden das nie machen, wir würden nie unserer Mutter Erde, lassen wir das uns auf der Zunge zergehen, das Gold herausnehmen. Also ich denke mal, was jetzt schon seit Jahrhunderten geschieht, dass der Westen diese Länder ausbeutet, sei es Afrika, sei es Südamerika und. Das wären Schlagzeilen. Also ich glaube, dass diese Schlagzeile um diesen idiotischen Weltuntergang, ich glaube schon, dass der Medienhype ist, und ich glaube, wir werden daran, also uns darüber auch aufzuregen und zu sagen, stopp das doch. Ich kann auch schon nicht mehr hören, unsere kleinen politischen Alltagssachen. Wir hören dann nichts, dass da eine Nachricht, dass die Menschen irgendwo wieder im Mittelmeer, wenn sie aus Afrika zu uns kommen wollen, ertrinken. Ich habe vor 2 Jahren nicht auf das Meer die ersten Tage in Griechenland schauen können, weil ich ständig an das Denken habe müssen. Wir werden mit solchen Sachen dumm gefüttert und der Kopf wird uns voll gesäuselt, wenn wir die Nachrichten einschalten. Und ich bin nur Ö1-Hörerin und selbst dort höre ich das stündlich. Genauso wie ich schon nicht mehr hören kann, wenn egal in Salzburg diese Finanzgeschichte ist. Es ist ganz normal gewesen, was dort geschehen ist. Also und. Und ich denke mir, es passieren Apokalypsen und wir wissen sie zum Teil nicht. Weil wir uns nicht interessieren, aber weil man öfter dahinter schauen muss. Oder extra zu Veranstaltungen gehen muss. Oder Sachen lesen muss. Oder vielleicht Mitternacht fernsehen muss. Oder um 5 Uhr in der Früh fernsehen muss. Weil man dann die guten Kanäle und die guten Sachen hört, die man unter der normalen Zeit nicht hört. Das ist, glaube ich, für mich die Apokalypse.
Mhm. Ja. Sie haben natürlich in vielem recht, was Sie gesagt haben. Es gibt wahnsinnig viel Ungerechtigkeit in der Welt und Verbrechen an unserer Erde. Und gegen all diese Verbrechen bin ich und gegen all diese Verbrechen mache ich gar nichts. Das ist, ja, ich stelle mir die perfekte Welt vor, in der es nur Gerechtigkeit gibt und alle glücklich sind. Und ich fürchte, selbst wenn man jetzt zum Beispiel alle Schulden auf Null stellt, es braucht ein paar Jahre und dann sind wir in einem sehr ähnlichen System wieder. Ich bin nicht gegen die Ausrottung jeglicher Ungerechtigkeit und oder umgekehrt, ich bin nicht für die Ausrottung jeglicher Ungerechtigkeit, weil ich glaube, dass wir Menschen nur daran wachsen, dass wir uns an etwas reiben können, dass wir gegen etwas sein können, gegen etwas kämpfen können oder für etwas kämpfen können. Und manche Dinge, die so weit weg sind, da muss ich leider auch sagen, da kann ich gar nichts machen. Ich sollte vielleicht die Dinge ändern, die ich einfach in meinem Umfeld machen kann, aber nicht einmal die ändere ich. Ja, das ist auch eine Kernaussage von dem Magazin oder eine Kernfrage. Dass machst du die Dinge, die du machen willst, und machst du die Dinge nicht, die du nicht machen willst. Und ich, für mich persönlich, muss ich leider auch sagen, mache ganz viele Dinge, die ich nicht machen möchte eigentlich. Und das, was Sie beschrieben haben, ist ein multipler Weltuntergang, der permanent stattfindet, dass wir uns die Ressourcen unserer Erde schon zweifach und dreifach verbraucht haben.
Aber woraus entsteht Ihrer Recherche nach der Wille? Man sagt das ja so einfach dahin, ich mache das, was ich will. Aber wenn ich das jetzt richtig interpretiere auch, ist ja Wille etwas, was aus Interaktion auch entsteht. Das ist ja nicht, wir sind ja kein leeres Blatt Papier mit einem klaren Willen, der dann sozusagen von außen nur verformt wird, sondern im Gegenteil, der Wille ist ja etwas, das geprägt wird durch unseren Umgang, durch das, wie wir uns bilden, was wir mit uns selbst in dieser Welt auch tun. Haben wir dann eine Verantwortung auch für das, was wir wollen? Oder ist das tatsächlich so neutral, wie Sie es sagen? Ist es egal, ob ich sage, ich will Milliardär werden oder ich will dafür sorgen, dass ein indigenes Volk gut leben kann? Ja? Ist das alles ganz gleich? Ist das alles ganz egal? Im Sinne von gleich? Wenn es mein Wille ist, wenn ich das will?
Da müsste ich jetzt 3 Jahre lang meditieren. Also es ist ganz, ganz spontan und ganz schnell, wie Medien sind. Wir sagen, wenn jemand etwas wirklich will, dann finde ich, ist mir
woher
das so
recht. Woher hat er seinen Willen?
Angeboren, Gott gegeben, sozial anerzogen, in Interaktion entstanden. Ich weiß es nicht.
Woher haben Sie Ihren Willen?
Bei mir würde ich sagen, er ist Gott gegeben. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber also ich glaube, Wille ist etwas, das in einem wohnt. Ich glaube nicht, dass ich meinen Willen großartig formen kann. Das ist jetzt, ich bin ja hier nicht da, um religiöse Ansichten zu vertreten, sondern ich habe eine persönliche Überzeugung und kann ich auch ehrlich kundtun. Ich glaube, mein Wille ist bei meiner Geburt angelegt worden, mitgegeben worden vom Himmel. Und das ist eine innere Stimme. Das ist auch mein innerstes Wesen. Und ich versuche, diese innere Stimme wieder zu hören. Ich glaube, jeder hört sie. Und jeder weiß eigentlich, was sich richtig anfühlt. Jeder weiß, was er oder sie will und was er tun sollte. Die Frage ist, tut man es dann? Hört man auf diese Stimme? Und irgendwann versteht man diese Stimme nicht mehr. Aber ich glaube, der Wille, das bin ich. Innen.
Bitte, da haben wir jetzt 3 Wortmeldungen. 1, 2, 3.
Ja, ich glaube, dass es für die Menschheit oder für uns halt das Schwierigste ist, zu akzeptieren, dass wir unvollkommen sind und immer bleiben werden. Und das trifft jeden Einzelnen und das trifft auch die Gesellschaft als Ganzes. Und das trifft auch das Magistrat Salzburg oder sonst irgendwas.
Bitte, Dame und die Dame vorne. Bitte.
Also, mich hat jetzt ein bisschen gestört oder komisch berührt, das Wort innere Stimme mit Wille gleichzusetzen.
wir kennen es auch aus dem Vater unser, dein Wille geschehe, nicht ich will jetzt gerade, weil ich kann ja was tun, was einem anderen schadet. Ist das meine innere Stimme? Also das sind für mich Sachen.
Es ist ganz schrecklich, über Dinge zu reden, man versteht sich nicht, je länger man miteinander redet, weil die Sprache ja nicht der Kommunikation, sondern nur dem Missverständnis dient.
Aber es
gibt irgendwas innen, ob es jetzt meine innere Stimme ist, aber ich glaube, der Wille, meine Vorstellung, dass mir sagt, was ich will. Wir haben eine sehr nette Geschichte gehabt, im Böse-Heft, da ging es um Archaeen. Das sind Mikroorganismen, die uns bevölkern, die es lange vor Menschen gab. Und da kommt die Vorstellung drin vor, dass der Mensch nicht ein Individuum ist, ein unteilbares, ein Ich, sondern ein Superorganismus, der aus Milliarden Bakterien und Archaeen besteht und auch menschlichen Zellen. Das ist wahrscheinlich so dieser Facebook-Gedanke. Wir als Mensch sind ein Mini-Facebook und bestehen aus Mikroorganismen-Netzwerken. Das heißt, wo ist denn da das Ich, wenn ich ein Superorganismus bin? Wo ist mein Ich? Ich bin viele. Und auch die Erde ist ein Superorganismus und wir sind viele. Wo ist da der Wille der Erde? Ich tue mir schwer, sogar mein Ich irgendwie in mir selbst zu lokalisieren. Mir gefällt diese Vorstellung, dass ich aus vielen bestehe und vielleicht auch und deshalb auch auf vieles Rücksicht nehmen muss und oder auch sollte, eh nicht kann. So, weil ich unvollkommen bin, was auch gut ist. Wäre ich vollkommen, wäre ich ja schon wahrscheinlich irgendwie eine Metalldose und tot.
Kann man diese Fehler auch irgendwie so als Triebfeder?
Ja, Fehler sind gut. Fehler sind primär gut.
Na, Triebfeder.
Ja, ja.
Also, was das Innerste ist, so diese Kraft, also auf der einen Seite auch aus Gott gesehen, Kraft in einem.
Wenn Sie wollen, können Sie das gern so sehen, ja.
Seite, aber wie Sie sagen,
damit kann ich was anfangen, ja.
Also, ja. Nach hinten, bitte.
Martin Buber soll gesagt haben, der Mensch wird erst im Du zum Ich. Und eine deutsche oder Schweizer Philosophin hat den Freiheitsbegriff in Frage gestellt, denn es muss doch jedermann klar sein, insbesondere dort, wo die Bevölkerungsdichte groß ist, dass die Freiheit, die sich der eine nimmt, die Freiheit des anderen beschränkt. Also schon aus dem Gesichtspunkt kann ich diesem Über-Ich eigentlich nicht sehr zustimmen.
Ja, also ich kann dafür Ihnen zustimmen. Natürlich, wenn jede Freiheit nimmt, einem anderen die Freiheit. Speziell, wenn die Welt enger wird, klar. Mhm. Und das, wenn man das weiterdenkt, heißt das, und im christlichen Denken bleibt, ich muss automatisch sündig werden oder ich muss sündigen. Ich habe gar keine andere Wahl. In dem Moment, wo ich etwas tue, vertrete ich eine Ameise, nehme einem anderen die Luft weg, den Job weg, um konkreter zu werden, die Frau weg, den Mann weg. Wahnsinn, es ist ich vertraue aber auf einen gnädigen Gott, der mir das alles verzeiht und das auch diese Sünden als irgendwie Gott gewollt ansieht.
Mhm. Welchen Stellenwert hat jetzt nicht nur für Sie persönlich, sondern bei Ihren Recherchen und bei den Heften, die Sie gemacht haben, eigentlich die Religion für die Frage, ob man lebt? Ist das nicht eigentlich ein etwas altmodisches Thema?
Also wir haben...
Oder ist das wieder im Kommen? Stellen Sie fest, dass diese Begründung, so wie Sie es jetzt auch geben, eher wieder akzeptiert wird?
Also wir haben natürlich gewusst, dass wir ein religiöses Thema aufgreifen, streifen, behandeln. Und wir haben uns vorgenommen, die katholische Kirche nicht zu bashen, sondern entweder alle Religionen und alle Glaubensrichtungen gleich schlecht oder gleich gut zu behandeln. Das war ein großes Bemühen. dass diese die Frage nach dem Sinn, nach Erklärungen, dass sie zunehmen, mag sein. Ich glaube, sie waren immer da. Sie haben die Antwort, die wir bekommen haben oder von unseren etablierten Religionen bekommen, die sind nicht mehr befriedigend. Und die Menschen suchen nach neuen Erklärungen. Entweder werden sie atheistisch oder sie werden ökoreligiös und glauben an die Natur und an Bioprodukte, oder sie werden islamistische Fundamentalisten, oder sie glauben an Geld und ersetzen die schöne Ordnung, die es vor ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten gab, durch neue Erklärungsmodelle. Und da gibt es, da ist vielleicht 2012 jetzt nicht das geeignetste Religionsbuch oder die Bibel dafür, weil es so kompliziert ist. Man muss manchmal denken, wenn man das liest, nicht? Und so. Aber ich glaube, es gibt schon eine tendenzielle Bereitschaft für einfache Erklärungen, die jenseits der herkömmlichen religiösen Erklärungsmodelle liegen. Mhm. Das glaube ich schon.
Wie sehen Sie das? Bitte.
Gestatten Sie mir eine etwas launige Frage. Sie haben sich am Anfang als Journalist und als Astrologe vorgestellt und da hätte ich natürlich gerne gewusst, welche Kondis und sonstigen Junktionen es am 21.12.2012 geben wird und welchem Sternzeichen Sie selber angehören.
Also hätte man mir 10 Daten hingelegt, also an einem von diesen 10 geht die Welt unter und der 21.12. wäre darunter gewesen, hätte ich nicht auf den 21.12. getippt. Da passiert astrologisch betrachtet, was ich sehen kann, nichts oder nichts Schreckliches, außer dass halt der Winter beginnt. Allerdings ist dieser Winteranfang an einem speziellen Punkt, wobei diese Unschärfe zieht sich über einige, fast schon Jahrzehnte hin. Man kann sagen, dass die Konjunktion, dass an derselben Stelle des Himmels die Sonne und das galaktische Zentrum stehen, das passiert nur im Jahr 2012 plus minus 6 Jahre. Das ist eine einmalige Konstellation. Vielleicht gibt es aber Planeten, die ich noch gar nicht kenne und Sterne, die ich nicht beachtet habe. Und die Frage nach meinem Sternzeichen kann ich Ihnen nur so beantworten, dass ich Sie nach Ihrer Position oder nach Ihrer Perspektive frage. Woran glauben Sie denn? An den tropischen Tierkreis oder an den siderischen? Machen Sie Huber-Schule oder vedische Astrologie? Sind Sie Maya-Astrologe? Also Sie können mich wissenschaftlich verorten, wohin Sie wollen. Und vielleicht ist aber eine andere Theorie passender, dann haben wir beide Unrecht und das ist so. Aber im herkömmlichen Sinn bin ich eine Waage und mit Aszendent Wassermann. Und wenn Sie es aber siderisch sehen, wäre ich dann eine Virgo mit Capricorn. Also es ist siderisch, wenn Sie sagen nach, also es ist so, ja, das ist so 24 Grad Unterschied sind diese Tierkreiszeichen. Also das ist halt das Problem mit diesem wissenschaftlichen Denken. Wenn man ein Bezugssystem hat, dann ist das in sich exakt, aber ob es stimmt, sagt das noch. Also das muss ja noch gar nicht stimmen. Nicht? Es ist nur exakt, aber ob es richtig ist, nicht? Eine ganz andere Frage. Mhm. Und wenn es richtig ist, ist die Frage, ob es wahr ist. Das ist nochmal was anderes. Und wenn es wahr ist, ist die Frage, ob es nicht eh wurscht ist. Das ist Nein, das ist beinharter Steinbock.
Ja, ich möchte gerne was sagen. Es berührt mich sehr und ich finde es ganz einfach schön, dass es sie gibt, weil es ist ganz viel Lebendigkeit, die sie da herbringen. Und ich glaube, es sind aber nur Worte, aber es ist einfach das, um was es geht, lebendig zu sein. Auch wenn man inzwischen oder dabei sterben sollte. Ja, das, was im Moment geschieht, im Augenblick, was durch was immer auch ausgelöst, durch die höhere Sonnenaktivität, das glaube ich schon, weil wir sind ja alle Teil dieses großen Kosmos, das ist ja wurscht, das ist egal. Aber das Belebende, etwas, was auch die Landstraße vielleicht wieder beleben könnte, ist, wenn wir uns direkt in die Augen schauen. Nicht? Da kann man als den Martin Buber zitieren, nicht? Der Mensch auf Augenhöhe, wenn sich die Seelen begegnen und wir dann was tun, jetzt sitzen wir da und reden, das ist Leben und um das geht es, um das auch wieder zu spüren.
Ja.
Und egal, was passiert, das ist wurscht.
Danke. Danke für diese Liebeserklärung. Genau, ja. Es ist eine Seelenverwandtschaft.
Aber jetzt sagt man uns ja, dass wir das, was wir da jetzt machen, dass das was vollkommen Altmodisches ist. Dass in absehbarer Zeit wir nur virtuell miteinander verkehren werden, weil das ja viel bequemer ist und weil wir die technischen Geräte dazu haben und wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen das nicht mehr, wir können den Kepler Salon auflösen. In dem zukünftigen Leben machen wir das virtuell. Ist das eine Lösung? Na, er hat ja gesagt, das Schöne ist, dass wir einander sehen, dass wir lebendig sind. Wenn ich mit jungen Leuten eine Veranstaltung habe, dann sitzen die alle bei ihren Geräten, schauen mir nicht in die Augen, sondern drücken da herum, weil dort ist es lebendig, in den Kasteln. Dort sind nämlich alle ihre Freunde drinnen und mit denen kommunizieren sie. Also ist das eigentlich offensichtlich ein bisschen altmodisch, falsche Generation, oder? Sie hängen da einer Geschichte nach, die wir gar nicht mehr brauchen in Zukunft. Ja, das würde mich ja interessieren. Ist das auch wieder so ein Hype, dem wir jetzt einmal alle glauben und alle sind in allen diesen Netzwerken drinnen und im Wesentlichen sind die 2 Meter Abstand und der Augenkontakt das, was man. Sie haben ja gesagt, ja, darum frage ich.
Ja, der Kepler Salon ist natürlich schon hypermodern, weil er dieses Facebook-Zeitalter längst hinter sich gelassen hat und wieder progressiv zum menschlichen Dialog vorangeschritten ist und irgendwann kommt jemand drauf, das gab's ja schon und man nennt es Reden, nicht nur so. Und ich fürchte, ich bin schon zu alt geworden und ich traue mich nicht, nichts gegen dieses virtuelle Dialog führen sagen, weil ich glaube, das funktioniert ganz gut, nur ich kapiere es nicht. Und ich glaube, da passiert, wie bei jeder Kommunikation, man kann viel Blödsinn sagen oder man kann auch, es können sich auch 100 Leute im Chatraum wahrscheinlich fantastisch unterhalten und auch dabei etwas lernen. Es gibt ja auch Radioschulen in Australien, die ohne persönliche Anwesenheit funktionieren. Also ich glaube, das Medium ist nur ein Vermittler. Es ist die Menschen dahinter werden nicht ihrer Verantwortung enthoben oder die sind noch das Wichtige.
Moment, zuerst ist da.
Bitte. Zu den neuen Medien. Ich benutze sie und genieße sie auch. Und das wird auch noch mehr zunehmen. Augmented Reality, wir werden dann das erleben, als wären wir da und so weiter. Das wird alles machbar werden und gemacht werden, wenn nicht vorher die Weltwirtschaft zusammenbricht. Aber es überfordert den Menschen, glaube ich. Ich meine, ich arbeite in der IT und ich erlebe tagtäglich, dass der Computer den Menschen überfordert. Der Computer ist viel zu genau, viel zu präzise und pingelig für den Menschen. Und ja, wir werden weiterhin uns persönlich treffen, weil uns der Computer zu tot, zu exakt, zu kalt ist. Ja. Wir werden...
Dazu. Trotzdem nimmt es so schleichend also Eingang, also in unsere Beziehungen. Ich meine, ich bin nicht mit Leuten und die, so wie Sie, glaube ich, das Gefühl haben, die jungen Leute nur auf dem Kastel sitzen. Aber ich sitze mit einer Freundin, sie schreibt ständig SMS an ihren Mann. Sie kriegt welche, sie schreibt welche. Mitten unter der Unterhaltung. Also ich denke mal, du kannst auf der Straße spazieren gehen Du siehst Paare, Kinderwagen schiebend, jeder alleine mit einem Handy. Also ich denke mir, das geht so schleichend, dass man da selbst die Freunde aus der gleichen Stadt, ich habe auch gesagt, ich freue mich auf ein E-Mail, jemand in einem anderen Staat oder über einem anderen Land, aber nicht, wenn jemand fast ums Eck von mir wohnt oder anrufen könnte. Ich bin immer noch eine Verfechterin des Telefonierens, weil ich sage, ich höre deine Stimme und ich kann antworten. Aber die Leute lieben ihr SMS und lieben ihr E-Mail. Und das ist zum Teil auch unter meiner Generation auch schon. Also nicht nur die Jungen. Und was es dann noch mit den Jungen macht, oder wie unsere Kommunikation sich noch verändern wird, Gnade Gott, das Gleiche ist, wie ich jetzt wieder gesehen habe, die Roboter werden herangebildet, um zu pflegen. Ja, jetzt verarmen wir sowieso und sind wir so einsam. Und dann habe ich da eine Maschine von mir, die mir den Speichel abwischt, das haben sie gezeigt beim Fernsehen. Ich meine, das ist eine Katastrophe, finde ich.
Wissen Sie, es ist noch schlimmer. Also ich selbst führe keine Selbstgespräche mehr. Ich schicke mir auch Mails und Essen. weil ich Dinge vergesse, also schicke ich mir eine SMS. aber trotzdem nicht. Ja.
Okay, bitte.
Ja, also manche auch nicht dumme Leute haben den Verdacht oder die Befürchtung, dass mit den neuen Medien und mit den Methoden einfach die Leute immer mehr isoliert werden, dass das eine politische Absicht ist. Das glaube ich nicht. Das Geld machen ist wahrscheinlich die Absicht. Aber es ist eine Tatsache. Man kann natürlich auf der anderen Seite mit diesen Mitteln Leute in kürzester Zeit zu etwas aufrufen und so weiter. Aber man im Allgemeinen glaube ich auch, dass diese Isolierung stärker fortschreiten wird. Und damit sind wir politisch nur mehr Nummern für die Wahl oder für irgendwas. Aber das ist eine gefährliche Tendenz, wenn sie in diese Richtung geht. Weil wie soll man solidarisch irgendetwas zu Wege bringen, wenn jeder vor seinem Kasse sitzt oder vor seinem Handy oder iPad und was immer so es gibt und das eine Welt entwickelt. Also das ja. Finde ich sehr gefährlich.
Ja. Also ich glaube, ich glaube an viele Verschwörungstheorien glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Menschen tun etwas zuerst und dann denken sie nach. Deshalb ist so der große Plan, wie manipulieren wir die Welt und so machen wir das, daran glaube ich nicht. Ich glaube sehr wohl, das, was Sie sagen, dass die Menschen vereinsamen und sie vereinsamen, glaube ich, sowohl mit als auch ohne diese modernen Technologien, weil die Welt verstädtert und die Familienstrukturen zusammenbrechen oder nicht mehr existieren und wir nicht mehr in einem großfamiliären Verbund aufwachsen, sondern allein in einer 70 Quadratmeter Wohnung in einer Stadt leben und es gibt keine Pfleger mehr und keine Pflegerinnen, dafür brauchen wir Roboter. Also das glaube ich sehr wohl. Ich glaube aber auch, dass gerade diese modernen Technologien uns helfen können, in Kontakt zu bleiben, wenn ich nicht mobil bin und sie uns ermöglichen, demokratisch über Dinge abzustimmen, die bislang nicht so. Also ich glaube, dass in Zukunft Volksabstimmungen wahnsinnig einfach funktionieren müssten. Dass man kann jeden per SMS abstimmen lassen und diese großen Dancing Stars und große Chance. Ich glaube, das ist ein großes demokratiepolitisches Erziehungsprogramm, damit wir in Zukunft dann richtig große Abstimmungen dann machen. Es muss ja was Gutes haben.
Gut.
Also es ist so. Es ist,
also ich würde vorschlagen, ehe wir uns dem Wunsch zuwenden, wünschen Sie noch, bitte? Moment noch bitte, bis zum Mikro.
Ich möchte noch fragen, wie Sie den Datenschutz sehen, also den Schutz persönlicher Daten. Während die Stadt Linz vor den Stimmberechtigten für die Volksabstimmung über die Zukunft unseres Heeres die Nummer des Wählerverzeichnisses gestellt hat, hat die Stadtgemeinde Leonding in einem anderen Verwaltungsbezirk die Türnummer vor die Namen der Wahlberechtigten gestellt. Es kann also jeder, der das Haus betreten kann, diese Liste einsehen und weiß, wo er die wahlberechtigten Personen findet. Das würde mich überhaupt nicht stören. Aber der Leiter des Bau- und Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde Leonding hat einmal aus gegebenem Anlass zu mir gesagt, er kann mir Personen, die eine Sperrmüllabfuhr anmelden in einer Haushaltsmenge, nicht sagen, das unterliegt dem Datenschutz. Früher ist das Gerümpel vors Haus gestellt worden und niemand hat sich im Allgemeinen daran gestoßen, dass da auch Ausländer über die Grenze Österreichs gekommen sind. Und jetzt sind es, glaube ich, an der burgenländisch-ungarischen Grenze so weit, dass diejenigen, die sich also ihres Gerümpels entledigen wollen, sogar Listen erstellen müssen, die sie an die Sperrmüll, den Sperrmüll abführen.
Sind jetzt schon echte Spezialfragen an den Apokalyptiker.
Die Welt geht im Müll unter, ja. Also das.
Ja. Also ich glaube, diese Frage heben wir uns für die Besprechung beim Punsch dann auf. Ich würde jetzt noch eine abschließende Frage gerne Ihnen stellen. Sie haben ja für das Medienhaus Red Bull schon mehrere Magazine entwickelt und da gibt es ja durchaus Widersprüchliches. Das Servus-Magazin ist ja höchst erfolgreich und ist ein Magazin, das ganz konsequent nur heile Welt zeigt. Mhm. Solche, die es garantiert nicht gibt, aber sie wird gezeigt und hat unglaublichen Erfolg damit. Das apokalyptische Magazin war jetzt ein Jahr, ist jetzt ohnehin aus, weil die Welt ja eben weitergeht und was macht man dann mit dem Magazin, war weit weniger erfolgreich. Jetzt eine Frage an Sie als Zeitungsmacher. Ist das beste Leben das, wo man sich etwas vormacht?
Also wenn es einem Freude macht, warum nicht? Das ist so. Das ist, und Erfolg, also ich habe ja beide Magazine mitentwickelt, insofern kann ich sagen, naja, also einmal Mist gebaut, einmal was Gutes gemacht, es gleicht sich aus, ist okay. Und so unterschiedlich sind ja beide Magazine nicht. Beide sagen ja indirekt, lebe, hab Freude am Leben. Und sich selbst etwas vorzumachen, finde ich, glaube, man darf ja nur sich selbst belügen. Ist doch okay. Das wäre doch insofern ein
philosophischer Ausweg.
Ja, ich glaube, man kann optimistisch sein, aber man sollte sich nicht selbst belügen, wie es um die Welt oder um einen selbst bestellt ist. Aber ich glaube, es gibt viele Gründe optimistisch zu sein. Also in allen Hollywood-Katastrophenfilmen merkt man, dass die Menschheit dann am besten ist, wenn es wirklich schlimm ist und dann raufen wir uns zusammen und Bruce Willis rettet den Planeten. Ja. Ja.
Gut. Also ab sofort Richtungswechsel, seelisch umstellen, den Schalter umlegen von der Apokalypse zur Zuversicht als Botschaft des heutigen Abends. Zu dieser Zuversicht könnte Ihnen auch verhelfen, dass der Kepler-Salon nach seiner Weihnachtspause am 14. Jänner wieder startet. Und zwar ist leider jetzt kein so ein lustiges Thema, aber ich muss es sagen. Am 14. Jänner 19:30 Uhr das Thema seelische Störungen, die neue Gesellschaftskrankheit. Zu Gast ist Alfred Pritz, Psychoanalytiker und Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Paris und Linz. Damit starten wir am 14. Jänner wieder. Wenn Sie gerne das Programm des Kepler-Salons zugesandt bekommen möchten, Sie können es entweder oder sowohl als auch postalisch haben oder mit einem 14-tägigen Newsletter, wenn Sie sich noch ins Gästebuch eintragen wollen, das liegt hier auf. wenn Sie sich als Weihnachtsgeschenk für sich selbst oder für andere noch dem Freundeskreis Kepler Salon anschließen wollen, auch das ist möglich. Auch hier gibt es heute noch die Gelegenheit. Wir haben jetzt noch bis 22 Uhr offen im Salon. Es gibt, wie schon gesagt, Glühwein und Kekse auf Einladung des Kepler Salons. Lassen Sie sich's gut gehen, so lange, bis es Ihnen gut geht. Und Ihnen, Herr Petritsch, danke ich sehr herzlich dafür, dass Sie da waren. Und lassen Sie dann heute mal hören, was Sie als nächstes ausgebrütet haben.
Ich danke Ihnen. Danke.